Ich möchte den Psalm 63 lesen und bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Ein Psalm Davids, übersetzt in der Einheitsübersetzung. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, zu sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So preise ich dich in meinem Leben, in deinem Namen erhebe ich meine Hände. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Mein Mund lobt dich mit jubelnden Lippen. Ich gedenke deiner oft auf meinem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe, ich juble im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir, fest hält mich deine Rechte. Die mir nach dem Leben trachten, um mich zu vernichten, sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde. Man gibt sie preis der Gewalt des Schwerts, sie werden den Schakalen zur Beute. Der König aber freue sich über Gott. Wer bei ihm schwört, darf sich rühmen. Doch allen Lügnern wird der Mund verschlossen. Amen.
Es ist wieder soweit. Sommerferien. Wunderbar. Ich muss sagen, ich freue mich auch auf den Urlaub tatsächlich. Ja, man merkt das auch, die Reihen sind ein bisschen gelichtet. Es sind schon ein paar Leute unterwegs in den Ferien. Es ist ihnen gegönnt. Wisst ihr, was mit den Sommerferien zusammenhängt? Spätestens jetzt, so Anfang August, dauert nicht mehr lange. Dann sieht man bei Lidl, Aldi und Co. was wohl? Genau, die ersten Zimtsterne, Lebkuchen, Weihnachtsgebäck und da freut sich schon jemand ein Loch im Bauch, wunderbar. Manch einer kann es nicht abwarten, der eine sehnt sich nach Holger, der andere lehnt sich nach Lebkuchen. Wie schön. Es weihnachtet also sehr. Und damit beginnt auch die Zeit, wo man sich überlegt, was man sich sonst noch so zu Weihnachten wünscht. Oder was man gerne verschenken möchte. Schreibt man eigentlich heutzutage noch Weihnachtswunschzettel? Ich weiß gar nicht so genau. Was würde da wohl draufstehen auf eurem Weihnachtswunschzettel? Ich sag's ja nur so, nicht, dass ihr nachher wieder sagt, Weihnachten kommt so plötzlich und unerwartet. Kommt sowieso unerwartet, ich weiß. Ich vermute mal, dass wieder jede Menge elektronischer Schnickschnack verschenkt wird. Oder manche andere Dinge, die zwar nett sind, die aber irgendwie auch überflüssig sind. Und die Kinder freuen sich über Spiele, Spielzeug, weil sie genau wissen, die warmen Socken und die Pullover kriegen sie sowieso geschenkt. Wir Erwachsenen geben unsere Sehnsüchte ungern so deutlich zu erkennen. Wenn es wenigstens noch um einfache Dinge gehen würde. Wenn wir als Kinder unsere Eltern gefragt haben, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten, hat mein Papa immer gesagt, ich wünsche mir brave Kinder. Super Wunsch, was soll man dazu sagen? Aber manchmal drehen sich die Sehnsüchte und die Sorgen und die Gedanken aber eher so um die ganz grundlegenden Dinge im Leben. Und wer weiß, oft drehen sich die größten Wünsche um irgendwelche Sachen, die man gar nicht so wirklich auf einen Weihnachtswunschzettel draufschreiben kann. Oder habt ihr da auf dem Wunschzettel draufstehen, Frieden für die Welt? Ende des Krieges in Gaza, Ende des Krieges in der Ukraine. Ja, das würde ich auch draufschreiben, auf meinen Weihnachtswunschzettel. Vielleicht hast du auch irgend so eine völlig vertrackte Lebenssituation, die zu schaffen macht. Du hast Sorgen mit den Kindern, weil es nicht so gut läuft. Vielleicht gibt es auch irgendeinen kapitalen Misserfolg, der zu verdauen ist. Ein Karriereknick oder du haderst sonst irgendwie mit dem Leben. Ist ja manchmal gar nicht so weit weg. So ähnlich wie bei David. Psalm 63 haben wir gerade gehört. Psalm 63, was sehen wir denn da? Ich denke, als erstes sehen wir die Sehnsucht von David nach Klarheit in seinem Leben. Das sehnt er sich ganz besonders. Sonst überliest man ja gerne mal den ersten Vers, der in so einem Psalm drin steht, weil der meist nur so etwas enthält wie ein Hinweis auf den Autor oder nach welcher Melodie man den Psalm singen soll. Aber hier bei Psalm 63, ganz am Anfang, wird der Psalm nochmal in besonderes Licht gestellt durch den ersten Vers. Da steht nämlich ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Schau an, David in der Wüste. Ihr Lieben, die Wüste ist kein Ort, wo man freiwillig hingeht. David war nämlich auf der Flucht. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich in klaren Verhältnissen zu leben. Zu Hause in Israel konnte er sich nämlich nicht mehr blicken lassen, weil König Saul ihn nach dem Leben trachtete. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als dass er sich im Ausland als Söldner anheuern ließ. Hat er dann auch gemacht. Aber damit war er auch gleichzeitig von der Heimat abgeschnitten. Kein Weg zurück. Es ging also nicht wirklich vor und auch nicht wirklich zurück in Davids Leben. Und wozu um alles in der Welt hatte Gott ihn dann vor noch gar nicht mal so langer Zeit durch den Propheten Saul zum König von Israel salben lassen? Also das passte doch alles irgendwie gar nicht zusammen. Und was mache ich jetzt hier in der Wüste? Hatte mit dieser Berufung Gottes für David nicht der ganze Ärger, das ganze Theater erst so richtig angefangen? Hatte David nicht allen Grund, wirklich sauer zu sein auf Gott? Was hast du mir da eingebrockt? Warum nur hatte Gott ihn nicht einfach in Ruhe gelassen? Dann hätte es diesen ganzen Ärger und den Streit gar nicht gegeben. Aber jetzt? Was hätte Gott sich eigentlich dabei gedacht? Die ganze Situation war überhaupt nicht klar und auch gar nicht eindeutig. Und David merkt genau, dass er irgendwie zwischen allen Stühlen sitzt. Also die Sehnsucht nach Klarheit. Top oder Flop, Herr, mach endlich was. Und was tut David? Er sitzt da nicht in der Wüste rum und beweint nicht sein Schicksal. Dass er jetzt, ohne es zu wollen, auf einmal den Robin Hood des Alten Testaments geben muss. Nee, das macht er nicht. Trotzdem lässt er sich durch diese Ungewissheit nicht etwa lähmen, sondern die Situation spornt ihn nochmal besonders an. Und er sehnt sich nach Klarheit und betet auch so zu Gott. Die Unklarheit gibt ihm ungeheure Motivation, nach vorne zu kommen, weiterzukommen. Eindeutigkeit soll herbeigeführt werden. Und gerade deshalb kommt dann auch der zweite Punkt. Woher kommt denn die Eindeutigkeit? Zweiter Punkt ist Sehnsucht nach Gott. Vers 2 und 3. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir schmachtet mein Leib. Wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser, darum halte ich nach dir Ausschau im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ihr Lieben, wenn es einem erstmal so geht, wie David es da geht, dann geht es einem wirklich dreckig, oder? Er ist total ausgemergelt. Und was tut er? Er vergräbt sich nicht in seinem Elend und auch nicht in seiner momentanen Hoffnungslosigkeit. Er macht auch nicht etwa Gott Vorwürfe, dass er es hat so weit kommen lassen. Gott, du hättest doch längst einschreiten können. Nee, macht er auch nicht. Aber was er macht, er redet sich das ganze Elend von der Seele. Er wendet sich damit an Gott. Und er sagt Gott laut und deutlich, wie es ihm geht, nämlich schlecht. David redet wirklich Klartext mit Gott. Man könnte auch sagen, dass David Gott sein ganzes Elend vor die Füße kippt. Schau Gott, so geht's mir. Mach endlich was. Aber dabei bleibt David gar nicht stehen. Er weiß, woher er Hilfe bekommt. Vers 3. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Habt ihr gemerkt? Ich halte Ausschau nach dir in deinem Heiligtum. Er sucht die Nähe Gottes förmlich. Denn David weiß, dass er im Angesicht der Macht und der Herrlichkeit Gottes wieder aufgerichtet wird. Er sehnt sich danach, die Gnade und die Liebe Gottes einmal mehr aufzunehmen in seinem Leben. Darum sagt er auch diesen nächsten Satz: Denn deine Güte ist besser als Leben. Den Satz habe ich noch nie gesagt, ehrlich gesagt, weil ich hänge ziemlich an meinem Leben. Aber David sagt das: Denn deine Güte ist besser als Leben. Seine Freunde können ihn trösten und ihm Mut machen, ja. Sie erinnern ihn an das, was er schon mit Gott erlebt hat. Auch das ist prima. Und das ist auch wichtig, denn so helfen sie ihm, dass er nicht den Kopf in den sprichwörtlichen Sand steckt. Nee, er richtet seinen Blick aus auf Gott. Woher sonst soll mir denn Hilfe kommen? Deshalb sucht er Gott im Heiligtum auf. Darum sagt er diesen Vers 3, darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Menschen trösten ihn, ja, aber seine Seele wird aufgerichtet von Gott. Und in dem Moment geschieht dann wirklich die Wende. Dritter Punkt, die Seele wird satt. Das ist wichtig. Mittendrin in all dem Chaos, mittendrin in den vielen Schwierigkeiten, die nach wie vor durchaus ungelöst sind, sagt David dieses sehr Erstaunliche, nämlich: Deine Güte ist besser als Leben. Darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. Wie an Fett und Mark wird meine Seele satt. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Wow, was ist das für eine Anbetung? Die Seele wird satt. Alle Sehnsucht wird gestillt, heißt das nämlich. Wenn man satt ist, gibt es keinen Grund mehr für Unruhe. Warum stillt man denn einen Säugling? Es liegt sowas von auf der Hand, oder? Wenn der Säugling satt ist, geht es ihm gut, dann ist die Welt in Ordnung, alles prima. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Ja, ich weiß, uns ernährungsbewusste Menschen des 21. Jahrhunderts kommt das sehr eigenartig vor. Fett und Mark, da schüttelt es den einen oder anderen. Das will ich eigentlich nicht. Aber hey, damals waren das die absoluten Leckerbissen, das war Luxus pur. Fett und Mark, das war das Beste vom Besten. Damit war man köstlich versorgt. Das bedeutet doch, Gott möchte dich in deinem Leben so richtig rundum satt machen im mehrfachen Sinn. Er gibt dir gute Gaben, er versorgt dich, ja sogar er verwöhnt dich mit den guten Gaben und das waren damals nun mal Fett und Mark. Das ist natürlich kein Blankoscheck für ein Leben im Schlaraffenland, das wisst ihr auch. Auch wenn wir das manchmal gerne hätten, ja. Manchmal wünschen wir uns das auch geradezu, dass Gott sozusagen wie mit einem großen Schneepflug vor unserem Leben herfährt und alle Hindernisse einfach nur aus dem Weg räumt. So wusch und alles ist frei. Schon mal gedacht? Ich habe das schon ein paar Mal gedacht. Das Gute ist, manchmal macht Gott das sogar auch, dass auf einmal alle Hindernisse wie weggepustet sind und du hast richtig freie Bahn. Passiert. Der Herr tut das in seiner Gnade. aber eben nicht immer. Es kommt ziemlich selten vor, dass wir, wie das Volk Israel, trockenes Fußes durch Schilfmeer damals gelaufen ist, ja, und Gott einfach das Wasser zur Seite drückt. Im Normalfall, wenn du heute auf die andere Seite vom Wannsee willst, kaufst du dir ein Fährticket und fährst da brav rüber mit dem Schiff. So ist das eigentlich. Und wenn du von Calais nach Dover willst, kaufst du dir auch tunlichst ein Fährticket. Das ist der Normalfall. Und für den Fall, dass du unterwegs seekrank werden würdest, selbst das ist noch im Bereich des Normalen. Ich erzähle dieses Beispiel, damit ihr seht, dass sich die Stärke und der Beistand Gottes in den Alltäglichkeiten des Lebens wirklich erweist und sich da auch bewährt. Da gibt es kleine und große Dinge, kleine und große Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten und Probleme, ja. Und es gibt auch die großen Sachen, die uns total viel Kraft abverlangen. Auch das ist richtig. Wir haben ja gerade bei Leben teilen ein paar von den Situationen gehört. Das ist ernst. So wie bei David, als er in der Wüste war, das war auch ernst. Und was sagt David dazu? Er sagt doch tatsächlich, deine Güte ist besser als das Leben. Darum preisen dich meine Lippen. Und damit ist das noch nicht mal genug. Es sieht sogar ganz danach aus, als wenn die Seelenlage Davids gar nicht so sehr von der äußeren Situation bestimmt wird. In Vers 9 steht, meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. Hier hat David eine sehr tiefe Erfahrung mit Gott gemacht. Er hat eine aktive und eine passive Erfahrung mit Gott gemacht. Zuerst die aktive Erfahrung. Meine Seele hängt an dir. Die Seele umfasst ja im alttestamentlichen Bereich nicht nur den Gefühlsbereich, sondern es geht um das ganze Leben mit allem Drum und Dran, was unser Leben so ausmacht. Das ist die Seele im Alten Testament. Mit anderen Worten, David als der Beter hängt mit seinem ganzen Leben an Gott. Er hat sich da festgeklammert. Gott ist nicht nur am Sonntag wichtig, sondern auch jeden anderen Tag. Wenn all die anderen Dinge, die das Leben ausmacht, wenn die gemeistert werden müssen. Und wenn es der OP-Termin in 4 Wochen ist, der muss auch gemeistert werden. Da muss man erstmal durchkommen, ja. Es geht nicht nur um das Seelenheil und um ein gutes Gefühl, sondern auch darum, wie man mit den krassen Problemen klarkommt, bis hin zu den Widersachern, die einem das Leben richtig krass schwer machen. Und David hat sich aktiv dafür entschieden, sein Leben Gott anzuvertrauen. Und zwar komplett. Meine Seele hängt an dir. Da hat er sich festgemacht. Und dann kommt dann noch als nächstes die zweite, die passive Gotteserfahrung. Gleich im Anschluss, da sagt er, deine rechte Hand hält mich fest. Jetzt ist der Spieß rumgedreht, jetzt ist Gott der Aktive und er hält ihn fest. Deine rechte Hand hält mich fest. Hier ist eindeutig Gott der Aktive. Das ist besonders dann wichtig, wenn dich alle Kräfte verlassen. Das habe ich gemerkt bei Johannes Doroszewski. Tja, da ist nicht mehr viel Kraft. Und trotzdem sagt er, es ist alles gut. Es hat alles seinen Sinn gehabt in meinem Leben, ich bin dankbar. Gott hält ihn fest. Erst am Ende des Psalms redet David davon, was eigentlich los ist und was ihm solche Sorgen macht. Vers 10. Viele trachten mir ohne Grund nach dem Leben. Na, die Probleme möchte ich nicht haben. Da wäre ich auch in der Wüste. In so einer Situation vergeht einem noch normalerweise das Lachen. Aber nicht so bei David. Okay, er kriegt jetzt keinen Lachflash. So ist auch nicht. Aber er bleibt zuversichtlich, denn er hat die Hilfe Gottes schon erlebt. Vers 8b bis 12. Sie müssen alle herabfahren in die Tiefen der Erde Man gibt sie der Gewalt des Schwertes preis, sie werden eine Beute der Schakale, der König aber freue sich an Gott. Wer bei ihm schwört, darf sich rühmen, doch allen Lügnern wird der Mund verschlossen werden. Also sprich, das sind auch ein derbes Wort, ja. Meine Feinde werden eine Beute der Schakale werden, ja. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken, oder? Ja, hier werden noch mal einige von den Schwierigkeiten, die David hat, angedeutet. Und da ist eine Menge. Man kann es auch noch mal anders wiederholen. Er hat trotz aller Schwierigkeiten dennoch festen Boden unter den Füßen. Auch das Lachen und das Fröhlichsein hat er nicht verlernt. Und da steht am Ende des Psalms tatsächlich, Vers 8, ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schattel deiner Flügel. Und das ist dann der Schlussakkord. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Obwohl er in der Wüste ist, obwohl er haufenweise Probleme hat, obwohl er haufenweise Grund hat, Angst zu haben, weil ihm Leute nach dem Leben trachten. Und trotzdem sagt er, jubeln kann ich unter dem Schatten deiner Flügel. Und hier kommt doch wieder die Freude raus. Trotz aller Befindlichkeit und echten Gründe zur Sorge und dass man vielleicht sogar durchdrehen könnte. Könnte man, muss man aber nicht. Weil der Herr nahe ist und unter seinen Flügeln, so wie die Glucke die Küken beschützt, ne? Da geht's mir gut. Und das erlebt Johannes Doroschewski auch gerade. Gott ist da, alles ist gut. Das wünsche ich uns allen. Amen.